Die Rockantenne Lokalhelden. Interviews mit unseren Rockstars aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Mehr als 2000 Live-Shows, 25 Alben und mehr als 30 Jahre Bandgeschichte. Und das alles im Sinne des Irish Folk Rock. Ich bin Simon Fischer und ich habe hier Albi von Fiddler's Green. Hi Albi.
Schönen guten Tag.
Ihr sitzt bald wieder auf Tour im Backstage und wisst, ihr spielt in ganz wenigen Stunden dann gleich eine Show. So kurz vor der Show im Backstage sitzen, ist das nach 30 Jahren Live-Erfahrung denn immer noch was Aufregendes für euch? Oder ist das dann eher für euch so ein bisschen wie für mich der Weg in die Arbeit?
Natürlich sind wir eine routinierte Band, aber es wird ja sehr voll im Backstage werden. Insofern sind wir da schon ziemlich gepusht. Also der Puls geht hoch vor der Show. Ja, es ist aber kein Stress, wo ich denke, oh, furchtbar, sondern im ganzen Gegenteil. Ja, wir fiebern dann geradezu darauf hin, dass wir auf die Bühne dürfen. Vor 1000 werden es schon werden in München. Ne? Das ist immer super.
Und hingefiebert haben viele eurer Fans auch auf euer neues Album. Das habt ihr Ende letzten Jahres rausgehauen. Insgesamt 4 Jahre habt ihr an der neuen Platte The Green Machine gearbeitet. Länger als an jedem anderen von euren bisherigen 18.
Ja.
Was war denn diesmal anders?
Naja, da kam eine kleine Pandemie dazwischen. Wir haben ja 1,5 Jahre oder 2 Jahre kaum spielen können und haben die Zeit dann dementsprechend genutzt, öfter ins Studio zu fahren nach Nordrhein-Westfalen, haben da an den Songs weitergearbeitet, haben viel mehr Songs im Pool gehabt als sonst. Das heißt, wir konnten auswählen aus mehreren Songs. Das hat dem Album auch gut getan. Und außerdem, wenn man nach Wochen oder Monaten wieder ins Studio kommt und sich die Arbeitsphase der letzten Male dann anhört, dann fallen einem doch Dinge auf, die verbesserungswürdig sind, was sonst so nicht hätte passieren können, ne, wenn die Zeit gedrängter gewesen wäre. Das hat sich auf das Album sehr gut ausgewirkt, finde ich.
Es klingt super interessant. Seid ihr dann vielleicht da auch mal so ein bisschen in so eine Situation reingeraten, dass ihr einen Song, den ihr total lange richtig gut gefunden habt, dann plötzlich doch relativ scheiße fandet, einfach weil man sich so lange damit beschäftigt hat?
Na, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber wir hatten einen Song, wo wir einen ungarischen Frauenchor geplant hatten. Das hat dann nicht so geklappt mit den Leuten, die wir dafür gewinnen wollten. Insofern ist der jetzt erstmal auf die lange Bank geschoben. Dann hatten wir noch so eine Rocknummer, für die wir irgendeine Rockband gewinnen wollten. Hat auch noch nicht geklappt, beziehungsweise haben es dann nicht so verfolgt, weil wir einfach der Meinung waren, wir haben noch bessere Songs. Also da liegt noch einiges auf Halde für die Zukunft.
Das ist fantastisch, aber dafür habt ihr euch ja auch Unterstützung von anderen Leuten geholt, zum Beispiel von Dritte Wahl. Mit denen habt ihr so richtig fette Chöre rein in eure Tracks bekommen. Wie hat das denn den Sound von eurem ganzen Album verändert?
Ja, die Chöre sind kraftvoller geworden. Ich finde, dass jetzt keine grundsätzliche Veränderung des Sounds dadurch erfolgt ist. Ne? Aber es ist halt ein bisschen schmissiger geworden. Und es ist immer schön, wenn man Leute trifft im Studio, die dann spontan mitmachen. Ist ja so, in den Prinzipalstudios gibt es ja mehrere Studios in einem großen Haus, wenn du so willst. Die Dritte Wahl waren auch da. Man kennt sich ja schon früher schon, trifft sich auf Festivals. Und wenn man dann im Studio aufeinander trifft, dann kommt es schon mal zu so einer Zusammenarbeit. Und die hatten dann Nachmittag off. Wir sagten, ey, können ja nicht Chöre mitsingen? Und dann kamen sie halt zu uns ins Studio und wir sind dann zu ihnen rüber und haben mitgesungen.
Das heißt, das war eine komplett spontane Geschichte.
Ja.
Wenn wir jetzt mal so.
Wir hätten uns natürlich auch selber dreimal uns Mikro rumstellen können, um die Chöre noch anzufetten. Macht man ja auch gemeinen, aber als die Jungs da waren, dann hat es so gereicht.
Wenn wir jetzt mal insgesamt über den Sound von eurem Album sprechen, dann hören wir mal Songs, die so ein bisschen mehr wie eine Stadionhymne klingen, die mal ein bisschen poppiger sind, mal rockiger oder sogar mal so einen leichten Country-Touch haben. Ja. Woher kommt denn die Lust bei euch, da so viel zu variieren und immer mal den Songs eine neue Klangfarbe zu geben?
Das passiert auch manchmal von selber. Also dieser Song Fairy of the West zum Beispiel ist ja so eine halbe Dance-Nummer mit Folk-Touch geworden. Das war so gar nicht geplant. Wir spielen da halt mit Sounds rum und unser Produzent Jörg Umbreit hat natürlich auch einen großen Einfluss. Der macht dann so Pre-Mixe, die uns zum Teil dann auch überraschen. So wie bei dem Song, aber positiv.
Das heißt, er geht jetzt nicht ins Studio und sagt, hey, okay, heute schreiben wir eine Country-Nummer.
Nee, das kann man jetzt nicht sagen. Wir haben dann bei dem Country-Song, den du meinst, ist es May the Road Rise Up to Meet You. Wir fangen dann halt an, das so basic aufzunehmen. Bassschlag, sich Gitarren, dann kommen akustische Instrumente und Pat hat dann eben so eine Country-Lick-Gitarre dazu gespielt. Einfach aus dem Moment heraus, das könnte doch passen. Ne? Und so hat dieser Song immer mehr so einen Country-Touch bekommen, der ihm aber gut steht, finde ich.
Und am Ende habt ihr gemerkt, es passt. Ihr macht Folk-Rock, ja. Irish Speed-Rock, wie ihn selber nennt, in eurer Musik.
Irish Independent Speed-Folk.
Irish Independent Speed-Folk. Okay, ich sag's nochmal. Ihr macht Folk-Rock, Irish Independent Speed-Folk, wie ihn selber nennt. Und in eurer Musik, da seid ihr auf hoher See unterwegs, ihr sitzt in irischen Pubs, ihr besingt eine Frau aus Galway. So, jetzt seid ihr aber auch eine deutsche Band. Wie findet ihr den Zugang zu den Geschichten, die ihr erzählt?
Auch das ist oft spontaner Natur, eine Eingebung. Also beispielsweise der Eröffnungssong, ne? Shanghai in Portsmouth. Da haben wir angefangen mit einer traditional Melodie, die Mike Oldfield mal bearbeitet hatte. Haben dann angefangen, ja, so ein Fundament rumzubauen, ne? Schlagzeug, Gitarre und dachten, ne, das hat irgendwie so einen Shanty-Touch, ja. Was könnten wir denn da machen? Und haben uns dann über alte Seeräuberfilme aus den 50ern unterhalten, die man früher noch im Sonntags-Nachmittagsprogramm hat sehen können in unserer Jugend. Und da kam eben dieses Motiv des Shanghains oft vor, ne? Dass also Leute da einkassiert wurden, die in Hafenkneipen einfach sich betrunken haben oder sich haben trunken machen lassen. Ne? Und die wurden dann einkassiert von irgendwelchen Soldaten der Marine, sind am nächsten Tag auf dem Schiff aufgewacht und waren zwangsverpflichtet. Es schien uns eine gute Idee für einen Song und die haben wir dann ausgearbeitet.
Es sind ja schon immer sehr, sehr starke Bilder, die ihr erzählt. Wenn ihr jetzt nicht gerade in irgendwelche Filme aus eurer Jugend denkt, wie entstehen denn diese Bilder bei euch im Kopf? Wovon lasst ihr euch inspirieren?
Ja, wir beschäftigen uns natürlich schon auch so mit so typisch irischen Mythen. Ja. Und jetzt bei Fairy of the West zum Beispiel, da brauchte man halt eine typische Stadt. Ja? She's the Queen of Town. Da fällt einem natürlich Galway ein. Ich meine, es gibt natürlich auch das Lied Galway Girl, auch vom Ed Sheeran. Und es hat schon einen Grund, es klingt einfach auch gut. Ja? Hat rhythmisch gut reingepasst und es lag auch im Westen, ja, weil das Lied heißt My Fairy of the West. Das heißt, wir haben Städte gebraucht, die an der Westküste von Irland liegen und so fügt sich das dann alles zusammen.
Macht ihr euch denn manchmal dann Gedanken auch darüber, dass ihr nicht in zu große Klischees abstürzt?
Ist eine Gratwanderung. Ich sag mal ja. Aber wir müssen und wir möchten halt auch Klischees bedienen, ja. Und was mit irischer Musik verbunden ist, weiß man ja. Naja, und die Leute erwarten das ja auch. Ja, und wir produzieren es auch gerne. Wir versuchen natürlich schon eine Mischung, also nicht hier permanent auf Klischees rumzureiten. Ich denke, das gelingt uns auch ganz gut.
Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es dann wahnsinnig schwer sein kann, wenn du schon sagst, man überlegt, nicht zu tief drin abzustürzen, aber trotzdem möchte man die Klischees so ein bisschen bedienen, da dann einfach so die Waage zu halten. Mal ganz einfach gefragt, wie macht man denn als deutsche Band authentischen Irish Folkrock?
Du meinst es von der Musik her oder vom Text her?
Von beiden.
Ja, also authentisch sind wir ja nicht, wenn du so willst. Ja. Wollen wir auch nicht sein, wir wollen halt schon Musik bieten, die ja, qualitativ ein hohes Niveau hat, was das Spielerische betrifft. Ich denke, das schaffen wir auch. Und wir müssen ja nicht der Tradition hundertprozentig folgen. Wir integrieren ja eh alle möglichen anderen Stilelemente in die Musik. Und das macht ja auch unseren eigenen Stil aus. Ja, wenn wir jetzt nur hätten kopieren wollen, dann wären wir eine Coverband unter vielen. Das wollten wir von Anfang an nicht tun. Was die Texte betrifft, naja, dann setzen wir uns halt oder ich nicht ins Kämmerchen mit Native Speakern auch zum Teil und basteln da halt dann tagelang in den Texten rum, bis es passt.
Hm. Diesen einen Stil zu finden, das dauert ja auch eine Zeit lang. 30 Jahre lang oder über 30 Jahre macht ihr jetzt schon zusammen Musik.
Und ja, 34.
34 Jahre lang und war da auch immer so ein bisschen auf der Suche nach neuer Musik, sich ein bisschen neu zu erfinden. Als ihr aber angefangen habt, Folkrock zu machen, da waren ja vor allem die Pogues ein richtig großes Vorbild für euch. In Deutschland, da gab es ja damals noch kaum Bands, an denen ihr euch großartig orientieren konntet. War das eher damals cool für euch, dass ihr für eure Zuhörer so ein unbekanntes Terrain einfach betreten konntet? Oder hat es euch vielleicht sogar gefehlt, dass man keine große Szene hatte, auf die man jetzt erstmal zurückgreifen kann?
Ja, das war natürlich schon ein Vorteil, ne? Weil wir haben ja dann in Deutschland auch das Genre mit begründet und verbreitet. Und für mich persönlich war es eine unheimlich befriedigende Erfahrung, mit akustischen Instrumenten Musik machen zu können, auf die die Leute tanzen. Ich komme ja so aus der Singer-Songwriter-Szene, habe immer schon akustische Instrumente gespielt und halt so Miliano und so Zeug früher gespielt, wo die Leute halt zugehört haben. Ne? Und das war dann plötzlich ganz anders. Faszinierend. Das fasziniert mich bis heute.
Eure Bandbreite auf dem Album, die ist ja wahnsinnig weit, von gefühlvollen Balladen bis zu Nummern, die man dann total gerne einfach gleich mitgrüllen will. Ihr seid jetzt auf Tour. Was glaubt ihr denn? Welche Songs wird eurem Publikum denn besonders lieben von den neuen Songs, die ihr geschrieben habt?
Ich glaube, The Borg ist der totale Knaller. Also wir haben ihn jetzt schon ein paar Mal getestet, kam sehr gut an. Ich persönlich bin natürlich auch mal ein Balladen-Fan. Ich weiß nicht, ob die Leute das so super finden, aber ich finde, wenn ein Konzert über knapp 2 Stunden nahezu aus schnellen Songs besteht, dann braucht man zwischendurch auch mal so Durchschnaufpausen für die Leute. Und da ist eine Ballade immer sehr gut, eine zu spielen. Ja, ich hoffe natürlich, dass alle Songs sehr gut ankommen, die wir spielen. Wir werden etwa die Hälfte des Albums präsentieren. Und die Erfahrungen in der Schweiz waren sehr gut. Von daher sind wir recht wohl gestimmt, was die Konzerte in Deutschland betreffen.
Ihr habt ja auch nicht nur ein Herz für die grüne Insel. Ihr wollt auch, dass sie grün bleibt. Seit Jahren macht ihr schon auf Umweltthemen aufmerksam. Vor allem in der Mobilität muss sich was ändern, sagt ihr. Wie nehmt ihr denn dieses Thema dann mit, wenn ihr auf Tour selber auf dem Weg von Stadt zu Stadt seid?
Naja, wir haben natürlich einen großen Fuhrpark. Der muss natürlich transportiert werden. Gut, wir fahren jetzt alle im Nightliner, aber wir sind dann halt 12 Personen alle in einem Gefährt zumindest. Das sind natürlich Kosten und, wie soll ich sagen, umweltfreundlich ist es natürlich nicht. Aber was sollen wir tun? Ja? Wir versuchen natürlich die Kosten, die Umweltbelastung so sehr zu reduzieren, wie es uns möglich ist. Also fliegen tun wir jetzt nicht.
Ja, ich glaube auch, wenn man mit dem Bus unterwegs ist und immer mit dem gleichen Bus fährt und alle zusammen in einem Bus, ist man eh immer schon ein bisschen besser unterwegs, wie wenn sich jeder in den Chat reinsetzt.
Ja, klar.
Wenn ihr live spielt, dann wissen eure Fans ja auch ganz sicher, was sie erwartet. Sie können ihre Emotionen rauslassen, sie können feiern. Es wird richtig, richtig euphorisch bei euch. 30 Jahre lang spielt ihr schon Konzerte, mehr als 2000 Stück weltweit. Wie muss denn nach so langer Zeit eine Show sein, dass ihr rausgeht, selber geflasht seid und sagt, hey, das war heute richtig, richtig geil?
Naja, die Leute geben uns sehr viel Liebe und das ist auch nicht so relevant, wie viele da sind. Also jetzt in der Schweiz haben wir dann einen sehr kleinen Club von 400 Leuten gespielt, die alle Leute waren total happy und das greift jedes Mal auf uns über und dann gehen wir von der Bühne und sind richtig erfüllt. Ja, und ob das jetzt nach 30 Jahren oder 20 Jahren war, ist ein Grundgefühl, das einfach nicht weniger wird. Und das finde ich ein großes Geschenk.
Dann wünsche ich euch ganz herzlich, dass ihr dieses große Geschenk auch auf eurer nächsten Tour mitnehmt, dass ihr viele erfüllte Abende habt und einfach die schönste Tour.
Dankeschön. Die Zeichen dafür stehen gut.
Vielen Dank, Albi von Fiddler's Green.
Ich danke dir.
Das waren die Lokalhelden auf Rockantenne. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Interviews und alle weiteren Rockantenne-Podcasts findest du auf rockantenne.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniere oder folge deinem Lieblingspodcast, um keine Folge mehr zu verpassen.